Aus rechtlichen Gründen können wir Ihnen im Folgenden nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.
NDR Kultur. Klassik à la carte.
Mein Name ist Petra Ries. Hallo und herzlich willkommen. Am 1. Juli beginnt das Schleswig-Holstein Musikfestival 2017 bis zum 27. August mit 193 Konzerten in 107 Spielstätten. Artist in Residence ist der Mandolinvirtuose Avi Avital, Komponistenschwerpunkt mit Maurice Ravel. Das Festivalorchester feiert seinen 30. Geburtstag und Lübeck darf sich freuen. Die MUK, der Konzertsaal der Musik- und Kongresshalle, wird wieder eröffnet und ist bespielbar. Das Eröffnungskonzert dann mit Hélène Grimaud. Und unser Gast heute ist Christian Kuhnt, Intendant des SHMF. Er ist unser Gast. Herzlich willkommen, Herr Kuhnt.
Hallo, guten Tag.
Schön, dass Sie da sind. Avi Avital wird Artist in Residence sein. Sie sind bekannt dafür, auf nahezu allen Konzerten, soweit möglich, auch persönlich zu erscheinen. Wie sieht das aus? Haben Sie sich auch schon eine Mandoline besorgt, um mit dabei zu sein?
Ja, ich muss Sie leider korrigieren. Ich kann gar nicht bei auch nur annähernd allen Konzerten da sein. Dann müsste ich mich drei oder vier teilen. Hm. Das Festival dauert 8 Wochen und ich bin jeden Abend irgendwo, aber ich kann nicht überall sein. Mhm. Eine Mandoline habe ich noch nicht, aber ich bin sicher, dass ich spätestens nach diesem Festivalsommer infiziert bin, denn wir haben ja einen Künstler zum Porträtkünstler gemacht. Wir nennen es nicht Artist in Residence, weil wir doch viele verschiedene Facetten zeigen wollen und ein waschechtes Porträt im Sommer anbieten. Er ist ein Missionar und er wird uns alle bekehren. Und am Schluss sind wir große Mandolinenenthusiasten.
Das werden wir verfolgen, die Mandolinspur in der Sendung. Wir haben Glück, dass wir Sie heute Mittag haben. Sie haben heute Abend noch einen kleinen Werbetermin, um es mal so zu nennen, in Neumünster, wo Sie das Festival vorstellen.
Genau, wir trommeln mächtig für den Festivalsommer und reisen im Frühjahr durch das Land. Wir waren auch schon in Hamburg und präsentieren unser Programm. Heute Abend kommen 600 Gäste in die Auktionshalle der Holstenhallen und wollen mehr erfahren über das Festival und sein Programm. Und das macht uns viel Freude.
Und können dann auch alles fragen, natürlich.
Am Schluss, ja, natürlich. Wenn alle 600 eine Frage haben, dann stehe ich wahrscheinlich in 2 Wochen noch in der Münze.
Ein langer Abend.
Ja, genau.
Klassik à la carte mit Christian Kuhnt. Das Musikprogramm haben Sie sich gewünscht. Als erstes Antonio Vivaldi. In dieser Musik ist die Mandoline tatsächlich zu Hause. Antonio Vivaldi, das Mandolinenkonzert in C-Dorium, Verzeichnis 425. Erster Satz mit Avi Avital und dem Venice Baroque Orchestra. Klassik à la carte mit Christian Kuhnt, unser Gast. Und er ist Chefintendant vom SHMF 2017, nicht nur 2017, ja schon seit vielen, vielen Jahren. Avi Avital ist der Komponist, der Musiker, dem in diesem Jahr das besondere Porträt gilt. 20 Konzerte wird er geben. Die sind im Programm sogar mit einem kleinen Avi-Sticker gekennzeichnet, habe ich gesehen. Was erwarten Sie sich, Herr Kuhnt, von Avi Avital für das Festival? Was bringt der mit? Was soll der mitbringen?
Also wir kennen uns seit etwa 10 Jahren. Da war er noch vollkommen unbekannt und ich erlebte ihn bei einem Konzert auf Kampnagel und war vollständig begeistert. Ich hatte überhaupt keine Vorerfahrung mit der Mandoline und erlebte einen Künstler, der hochvirtuos und wahnsinnig musikalisch sehr viele verschiedene Farben aus diesem Instrument gelockt hat. Und dann sind wir privat immer im Kontakt geblieben, aber und haben uns nicht so oft gesehen, immer mal eine Mail ausgetauscht. Und als wir uns fragten, wer könnte nach Andra Schiff, der im letzten Jahr unser Porträtkünstler war, nachfolgen, und da sagte mein Kollege eigentlich, ich hätte mich das wahrscheinlich gar nicht getraut, Frank Siebert, der bei uns die künstlerische Planung macht, der sagte, wie wäre es denn mit Avi? Und ich hielt es erst für verrückt, denn ein Festivalsommer zu füllen mit der Mandoline, das ist schon ziemlich ambitioniert. Aber wir trafen uns dann und waren sofort verliebt in Avi und in seine Gedanken. Und er ist ein wunderbarer Vermittler auch der Idee, die hinter der Mandoline steckt.
Welche wäre das?
Also das Instrument ist eher verbunden mit der Volksmusik. Und es gibt aber immer wieder auch Ausflüge in die Kunstmusik. Wir haben es gerade erlebt. Und es ist so ein Zwiespalt. Es ist kein Instrument, das die gleiche Wertschätzung erfährt wie beispielsweise die Gitarre oder gar die Geige. Und das möchte Avi Avital ändern. Und tatsächlich mit einem ganz großen Eifer und hat sich zum Ziel gesetzt, dass dieses Instrument ernst genommen wird, auch wenn es sehr heiter daherkommen kann, wie wir es auch in diesem Festivalsommer erleben. Und so war für ihn ganz klar, dass er von uns verlangt, das haben wir auch gerne umgesetzt, dass wir Kompositionsaufträge erteilen. Denn es gibt relativ wenig Originalrepertoire in der Kunstmusik für die Mandoline. Und so werden wir auch verschiedene Uraufführungen im Rahmen des Schleswig-Holstein Musikfestivals erleben.
Das ist ja auch immer das Spannende dann, also dann wirklich für dieses Instrument schreiben zu können, das auch schon eine Revolution tatsächlich, Sie haben es gerade angedeutet, erlebt hat, ähnlich wie das Bandoneon oder Akkordeon. Instrumente, die eigentlich auch in der Kunstmusik lange Zeit nicht aufgetaucht sind. Passiert da auch eine gewisse Umdeutung, eine Umdeutung in der Wertigkeit von solchen Instrumenten? Kann man das gesellschaftspolitisch betrachten?
Ja, ganz bestimmt. Gerade in Deutschland kennt man ja das Instrument in manchen Regionen sehr stark als Orchesterinstrument von Mandolinorchestern, so wie es auch die Akkordeonorchester gibt. Und das sind häufig mit der Arbeiterbewegung verbundene Institutionen. Und das weiß auch Avi, nimmt das auch greift das auf und wir werden in diesem Jahr auch einen Workshop ins Leben rufen und das finde ich sehr mutig. Avi hat sich vorgenommen, 100 begeisterte Mandolinspieler aus ganz Europa zusammenzutrommeln und eine Woche werden die in Lübeck proben und dann ihre Ergebnisse in Büdelsdorf in der Thormannhalle präsentieren.
Also ein richtiges Mandolinenorchester wird er gründen. Es wird bestimmt spannend, wie viele Mandolinenspieler es in Norddeutschland gibt. Wer da so sich zeigt oder gibt es da gar keine Tradition?
Also in Norddeutschland relativ wenige, aber wir suchen weit über Norddeutschland hinaus, in ganz Deutschland und in Europa. Und zum Glück genießt ja Avi Avital auch die nötige Bekanntheit, sodass es für viele hochattraktiv ist, mit diesem herausragenden Interpreten auch mal zusammenzuarbeiten.
Er ist auch charming, muss man sagen, ne? Also er hat ja eine unglaubliche warme Ausstrahlung.
Also unbedingt. Wir konnten ihm an keinem Punkt widerstehen. Das liegt auch an seiner sehr sympathischen Art und eben aber auch an seiner Lust, seine Leidenschaft weiter zu transportieren.
Dann könnte er auch Kritiker überzeugen, denn es gibt durchaus auch Leute, die sagen, Bach kann man nicht auf Mandoline spielen, das geht gar nicht.
Also dann sollten Sie Avi hören und danach mit ihm sprechen und dann werden Sie definitiv ihre Meinung ändern.
Er hat sich ja auch für seine Konzerte mit Gästen zusammengetan. Zum Beispiel die Kremerata Baltica wird mit ihm zusammen ein Konzert geben. Habe ich jetzt spontan noch im Kopf. Hat er sich die eigentlich selber ausgesucht oder selber aussuchen dürfen alle? Oder?
Also ich darf das gar nicht allzu laut sagen. Dieses Solistenporträt besticht durch eines besonders, nämlich, dass die Künstler alle Freiheiten haben. Das haben wir teilweise leidvoll erfahren bei Martin Grubinger, weil wir häufig zwei LKW-Ladungen mit Schlagwerk durch Norddeutschland transportieren mussten. Das war logistisch aufwendig, aber extrem lohnenswert, weil wir hatten herausragende künstlerische Erlebnisse damit Martin Grubinger 2015. Letztes Jahr Andras Schiff hat sich 10 Konzerte ausgesucht, alle für uns konzipiert. Das hat uns sehr gefreut. Und jetzt hat sich Avi Avital unter anderem Venice Barock Orchester ausgesucht, aber auch die Kremerata Baltica zusammen mit Giora Feitmann, dem er sehr viel verdankt. Jetzt würde man sagen, was hat eigentlich die Klarinette mit der Mandoline zu tun? Tatsächlich nicht so sehr viel, aber Giora Feitmann hat Avi Avital ermutigt zu improvisieren und Avi wird ihm immer dankbar sein und hat ihn deswegen zu den Konzerten hier in Hamburg und in Kiel eingeladen.
Das ist ein spannender Aspekt. Wir reden gleich weiter, dann über den Komponistenschwerpunkt Maurice Ravel und seine Musik hören wir jetzt erst. Musik Maurice Ravels Violinsonate und das war der zweite Satz und der ist nicht etwa Adagio überschrieben, sondern Blues. Das passt auch in die Zeit, in die Anfangszeit des 20. Jahrhunderts, als der Jazz nach Europa kam, als er nach Paris kam und auch Maurice Ravel hat sich von den Formen inspirieren lassen. Vor 80 Jahren ist er gestorben, 1937. Christian Kuhn, Sie haben für das Schleswig-Holstein Musikfestival in diesem Jahr Maurice Ravel und seine Musik in den Mittelpunkt gerückt. Warum?
Es gibt einen ganz einfachen Grund. Maurice Ravel ist vielen nur durch ein Werk bekannt und das ist der Bolero. Und es ist ohne Zweifel ein Meisterwerk. Er hat es ja Meisterwerk genannt, das leider keine Musik enthält. Aber wir wissen, dass es so viel mehr von Maurice Ravel gibt und möchten gerne unser Publikum teilhaben lassen an dem reichen Kosmos des Ravelschen Oeuvres. Und was wir gerade gehört haben, ist ein wunderbares Beispiel dafür. Denn wer jetzt vielleicht etwas später eingeschaltet hat und nicht weiß, dass es Maurice Ravel war, den wir da gerade hörten, der käme ja niemals auf die Idee. Der würde sagen, irgendein amerikanischer Komponist, vielleicht ein Gershwin, aber dass das ein französischer Komponist war, ist auf Anhieb nicht hörbar. Und wir möchten in diesem Sommer die Menschen überraschen, auch eben mit solchen Werken. Es zieht sich ja eigentlich wie ein roter Faden auch durch das Werk von Maurice Ravel, dass er sehr viele Einflüsse aufgegriffen hat, spanische, eben auch amerikanische. Und das lohnt sich sehr, auch mal über den Bolero hinaus die Musik zu entdecken.
Ich trage noch die Interpreten nach, damit wir wissen, wer hier gerade so ein bisschen das Banjo imitiert hat. Das war der Geiger Christian Tetzlaff und am Klavier live Uwe Ansnes, der auch beim Festival in diesem Jahr mit dabei sein wird. Ravel soll den Norden begeistern, haben Sie, hat eine Zeitung getitelt im Vorfeld. Wie hoch schätzen Sie denn die Offenheit Ihres Publikums für französische Musik ein, die ja hier im Norden, glaube ich, nicht so verbreitet ist?
Ja, ich befürchte, dass in ganz Deutschland es gewisse Vorbehalte gibt in Bezug auf französische Musik. Und das war auch schon 1926 so. Ich gestatten Sie mir den Ausflug in die Vergangenheit. Am 28. Januar spielte Maurice Ravel sein einziges Konzert als Pianist jemals in Deutschland im kleinen Saal der Musikhalle. Ein Saal, den wir alle heute noch kennen. Und dieser Saal war damals nur halb voll.
Die Leishalle, ne, in
Hamburg. Ja, genau. Mhm. Ja, heute Leishalle, damals Musikhalle. Und das zeigt eigentlich eine ganze Menge. In Frankreich war 1926 Maurice Ravel längst ein Star, obwohl der Bolero noch nicht komponiert war. Und in Deutschland hielt sich das Interesse doch sehr zurück. Obwohl die Kritiker, beispielsweise das Hamburger Fremdenblatt, schrieben, dass alles von Maurice Ravel delikat ist, geschmackvoll und wie er dann schrieb, mit den Fingerspitzen angefasst. Und das passt auch sehr gut. Maurice Ravel hat keine schlechte Musik hinterlassen. Und ich glaube, das wird uns auch gelingen, dass wir diese Botschaft transportieren und die Menschen sich darauf einlassen. Das ist auch der Vorteil dieser Komponistenretrospektive, dass wir einen Sommer lang umfassend uns mit einem Komponisten beschäftigen können.
Sie beleuchten ihn wirklich von verschiedenen Facetten. Es gibt eine Ravel-Klaviernacht, Ravel total überschrieben. Der Bolero steht aber natürlich auch auf dem Programm, allerdings nicht in Schleswig-Holstein, sondern damit gehen Sie in die Elbphilharmonie gleich.
Damit gehen wir in die Elbphilharmonie. Die Elbphilharmonie ist für uns natürlich ein spannender neuer Ort, einer von 107, das sage ich auch sehr bewusst. Wir werden den Bolero auch in anderen Konstellationen erleben, unter anderem in Hamburg in der Leishalle mit den Geschwistern Labeck in einer Fassung für zwei Klavieren und Schlagzeug. Denn wir spüren auch der Frage nach, warum ist denn der Bolero so stark vom Rhythmus dominiert? Und dann, wenn man dann in die baskische Volksmusik hineinschaut, dann wird man feststellen, dass die sehr stark geprägt ist von Rhythmen und auch von Schlaginstrumenten. Und das zeigen wir hier in Hamburg und auch im Kieler Schloss.
Eigentlich sollte man ihn mal mit einer Tänzerin aufführen, weil es war ja ursprünglich auch als Ballettmusik konzipiert, als Tanzmusik.
Ja, es ist Bühnenmusik, genauso wie Daphnis und Chloé, werden aber beide relativ selten szenisch umgesetzt.
Sie sind mit dem Bolero in der Elbphilharmonie und noch weitere, insgesamt mit 9 Konzerten beim Festivalprogramm. Seit Januar ist die Elfi, wie sie ja genannt wird, geöffnet. Und es ist ein Running Gag, dass man eigentlich kaum Karten dafür bekommt. Auch Ihre Konzerte sind, soweit ich weiß, schon ausverkauft. Manche Zungen sagten ja schon, man könnte den Eindruck bekommen in den letzten Wochen, es gäbe gar keinen anderen Konzertort mehr im Norden als die Elbphilharmonie. Wie sehen Sie das?
Also ich bin erstmal sehr überrascht, positiv überrascht, dass eine solche Euphorie herrscht. Uns könnte gar nichts Besseres passieren. Es gehen auf einmal Menschen in einen Konzertsaal, erleben klassische Musik, die möglicherweise Hemmungen hatten vorher, in die Musikkongresshalle in Lübeck oder in die Leishalle in Hamburg oder ins Killerschloss zu gehen. Das ist außerordentlich positiv. Und dass wir neues Publikum gewonnen haben, erleben wir ja auch daran, dass viele sich nicht so verhalten, wie das klassische Publikum erwartet. Nämlich, dass man nicht zwischen den Sätzen klatscht, dass man vielleicht auch nicht redet während des Musikvortrages, dass man auch keine Süßigkeiten mitnimmt in den Konzertsaal. Es herrscht eine andere Atmosphäre. Und das ist bei allem Unbehagen manchmal für mich eine wunderbare Erfahrung, denn es ist dringend notwendig, dass wir immer wieder auch Menschen begeistern für das, was uns so wichtig ist, nämlich das ist die klassische Musik. Und da, glaube ich, hat sich die Investition in die Elbphilharmonie schon gelohnt, denn es ist das größtmögliche Musikvermittlungsprogramm.
Die Menschen mehr für klassische Musik zu begeistern, vor allen Dingen auch Menschen, die normalerweise da keine Berührung von Hause aus haben, ist ja durchaus auch eine Aufgabe, die Sie sich beim SHMF immer wieder stellen. Wir nehmen unseren Anspruch, ein Flächenfestival zu sein, sehr ernst, haben Sie gesagt. Was konkret bedeutet das für Sie jetzt auch, wenn Sie Ihre Erfahrung natürlich mit einbeziehen der letzten Jahre?
Ja, dass wir eben nur 9 Konzerte in der Elbphilharmonie machen und über 180 Konzerte im Norden von Hamburg und auch im südlichen Dänemark, in Niedersachsen, und zu den Menschen gehen. Das ist ganz wichtig. Die Musik in ihrer klassischen Ausprägung war doch meistens den Metropolen vorbehalten. Das heißt, wer in einer Metropole wohnte, hatte Zugang auch zum reichen kulturellen Leben. Und die Idee von Justus Franz, die bis heute lebendig ist, die er 1986 umgesetzt hat, war eben, wir gehen raus aus den Metropolen, wir gehen auf die Menschen zu und konfrontieren sie mit dem, was uns so viel bedeutet, an Orten, die auch einladen, in etwas ungezwungenere Atmosphäre Musik zu genießen. Das sind die Reithallen wie in Elmshorn und Wotersen, das sind die Ställe wie in Haseldorf, Altenhof und Hasselburg. Und das ist für uns nach wie vor sehr lebendig, aber auch immer wieder eine enorme Verantwortung. Denn mit Publikum umzugehen, das vielleicht tatsächlich nicht die Vorbildung hat wie das klassische Publikum in einer Großstadt, bedeutet eben auch immer wieder behutsam zu sein. Und das ist uns ganz wichtig.
Orgel im Radio, wir waren jetzt ganz mutig. Johann Sebastian Bach, All You Need is Bach, kombiniert mit der Invention Nummer 8 in F-Dur, und an der Orgel hier ein etwas verrückter Kerl, Cameron Carpenter, sage ich jetzt mal. Und es war ein Musikwunsch von Christian Kuhnt, unserem Gast heute in Klassik à la carte auf NDR Kultur. Ein Wunsch offensichtlich, der so ein bisschen Sie ambivalent oder zumindest, ja nicht ambivalent, aber zum Lachen gebracht hat auch.
Ja, also ich habe lange überlegt. Mir war schon wichtig, auch Musik von Carp oder Musik, die von Carp der interpretiert wird, mitzubringen. Und ich komme aus einem sehr orgelaffinen Elternhaus. Mein Bruder ist Orgelbauer und spüre immer eine große Verantwortung dem Instrument gegenüber. Glaube aber, dass das Radio nicht das ideale Medium ist, um Orgelmusik zu präsentieren. Die Konzerte eignen sich da viel besser. Orgelmusik ist doch plastische Musik. Und wir widmen ein ganzes Wochenende Cameron Carpenter unter dem Titel The Big Organ am 8. und 9. Juli in Büdelsdorf in der Eisengießerei, in der ehemaligen Eisengießerei der Karlshütte, wird er allen, die vielleicht Vorbehalte der Orgel gegenüber haben, zeigen, was für ein vielseitiges, wunderbares Instrument es ist. Und man kann dabei auch noch die zeitgenössische Kunst erleben, denn zur gleichen Zeit findet die Ausstellung Nordart dort statt. Und so kann man Musik und bildende Kunst auf faszinierende Art und Weise verbinden.
Wobei man sagen muss, dass Herr Carpenter natürlich auch sich sein Instrument speziell auch für seine Bedürfnisse gebaut hat. Und hier ja auch noch ein paar Sounds, die wir gerade gehört haben, dazu gebaut hat, die schon überraschend sind. Also der zündet ja wirklich ein ganzes Feuerwerk, so kennt man ihn auch. Ne? So.
Also man hört bei Carpenter immer wieder, dass er anders sozialisiert ist als ein Kirchenmusikdirektor in Deutschland, denn der Klang eines Football-Stadions ist immer hörbar. Also er erlebte eben die Orgel nicht nur in der Kirche, wie wir das ja meistens kennen, oder im Konzertsaal, sondern eben auch im Zusammenhang mit Sport. Und dass man dann zu anderen Klangvorstellungen kommt, ist fast selbstverständlich und auch für mich manchmal verstörend, aber immer reizvoll.
Ich könnte mir vorstellen, dass das auch ein Kandidat ist, der viel junges Publikum anzieht. Ist das so? Ist das auch Teil, Sie haben ja auch eine Reihe speziell für jüngere Leute immer installiert, für junge Hörer, Kinder?
Kann ich gar nicht sagen, dass wir das haben. Also wir sprechen letztendlich ein breites Publikum an, das ist unser Ziel. Und uns sind ältere Menschen genauso recht wie jüngere. Und wir lassen uns da keinen Personalausweis am Eingang zeigen. Aber Karen Carpenter alleine durch seinen Irokesenschnitt, weckt vielleicht nochmal ein Interesse bei einem Publikum, das sonst nicht in Orgelkonzerte geht.
Sie haben ja im vergangenen Jahr Ihren Vertrag für weitere Jahre, 5 Jahre verlängert bekommen und hatten am Anfang ja auch eigentlich den Länderschwerpunkt, den man viele Jahre kannte beim SAMF, erstmal abgeschafft, um mehr Freiheit zu haben. Jetzt rückblickend gesagt, hat sich das bewährt?
Ja, unbedingt, aber sagen wir mal, wir haben den Länderschwerpunkt ersetzt durch eine Komponistenretrospektive, die wir sehr ernst nehmen, und durch dieses Solistenporträt. Und es hilft schon bei 193 Konzerten auch ordnende Kräfte zu haben. Und das sind eben andere thematische Schwerpunkte, als es früher der Fall war. Und ich glaube, es war Zeit, das zu ändern. Aber es ist wichtig, auch ein eigenes Profil zu entwickeln. Und das tun wir eben mit unseren thematischen Bögen.
Sie haben ursprünglich Al Jarreau eingeladen, von dem hören wir jetzt auch gleich einen Titel. Der kann jetzt nun natürlich, weil er natürlich, das kann keiner wissen, er gestorben ist. Sie haben das Konzert auch nicht ersetzt mit jemand anders. Hätten Sie ja tun können, warum nicht?
Also es wären 2 Konzerte gewesen mit der NDR Big Band. Ja. Und wir haben sofort eigentlich reagiert und gesagt, wir müssen eine Würdigung machen. Und uns ist dann aber aufgefallen, dass Al Jarreau so einzigartig ist und innerhalb von so kurzer Zeit eine angemessene Form zu finden, wie man diesen großartigen Künstler würdigen kann, das hat uns, sagen wir mal, überfordert. Und wir haben dann gesagt, man kann diese Konzerte eigentlich nur ersatzlos streichen und in Erinnerung behalten, die wunderbaren Zusammenarbeiten mit der NDR Big Band, auch letztes Jahr noch in der Leishalle oder eben vor 2 Jahren auch im Rahmen des Schleswig-Holstein Musikfestivals.
Eine wunderschöne, ganz melancholische Ballade von Al Jarreau, die er auch selbst komponiert hat. Das ist ein Ausnahmefall, Aladdin's Lamp. Ursprünglich sollte Al Jarreau auch auftreten beim Schleswig-Holstein Musikfestival. Da er gestorben ist, kann er das jetzt nicht tun. Christian Kuhnt, unser Gast heute in Klassik à la carte. Wir haben gerade schon darüber gesprochen, was für ein Ausnahmekünstler Al Jarreau war, dass man den eigentlich auch gar nicht ersetzen kann. Und dass Sie schon auch sehr darauf achten, dass solche Konzerte auch ihren Platz haben beim SHMF und dass auch niemand Angst haben muss, dass jetzt die Klassik zu kurz kommt, was ja auch die Vergangenheit zeigt.
Ja, wir machen mehr Klassik als zu der Zeit, als ich das Festival übernahm, aber wir machen auch mehr nicht-klassische Musik. Und ich finde es gerade in Deutschland schade, dass wir dazu neigen, Musik in Unterhaltungsmusik und in ernste Musik einzuteilen. Sicher macht es häufig Sinn, zu kategorisieren, zu sagen, das ist jetzt Jazz und das ist Klassik, aber U und E zu trennen, halte ich für nicht zielführend. Und das, was wir gerade gehört haben, und ich bedanke mich sehr herzlich dafür, dass Sie Al Jarreau gespielt haben, das ist das jetzt Unterhaltungsmusik gewesen. Nein, das war eine wunderschöne Popballade mit einem traumhaften Text, der, ja, glaube ich, eine schöne Würdigung auch Elton Rose darstellt. Und für mich ist es gar nicht so sehr interessant, in welche Box wir die Musik hinein tun. Wir müssen anlassbezogen etwas machen. Axel Prahl spielt in diesem Jahr beispielsweise an der Ostsee. Das ist eine sehr ausgelassene Stimmung. Bodo Wartke kommt in die Freilichtbühne nach Eutin. Da passen diese Künstler wunderbar hin. Genauso in Wedel im Bootsschuppen. Auch dort wird Bodo Wartke zu erleben sein. Das macht viel Freude. Und gleichzeitig, Sie hatten das vorhin schon angesprochen, Christian Tetzlaff und Leif Ove Andsnes kommen nach Haseldorf in den Rinderstall und spielen da die vorhin gehörte Ravel-Sonate. Und das verträgt sich alles wunderbar miteinander.
Wir dürfen nie aufhören, neugierig zu sein, haben Sie auch gesagt. Neugier ist ein ganz wichtiges Konzept für Sie und auch jedes Jahr neue Dinge zu erfinden. Lassen Sie uns noch einen Moment bei dem gesellschaftspolitischen Aspekt bleiben. In der Hamburger Elbphilharmonie wird zum Beispiel am kommenden Wochenende ein Syrien-Festival stattfinden. Wie reagieren Sie in Ihren Programmen auf solche massiven Veränderungen, wie wir sie ja auch seit 2 Jahren erleben? Viele neue, fremde Menschen in unserem Land.
Ja. Also die Musik sollte genutzt werden, um die integrative Kraft auch zu nutzen. Und ich glaube, dass es wichtig ist, auch durch Teilhabe. Wir haben beispielsweise syrische Flüchtlinge, die unbegleitet nach Deutschland kamen und in Neumünster wohnen, eingeladen, an einem Workshop, einem Musikworkshop teilzunehmen und dann das Gelernte gemeinsam mit deutschen Jugendlichen dann zu präsentieren. Und Musik ist glücklicherweise eben nicht abhängig von einer Sprache. Und das sollten wir tatsächlich auch noch mehr nutzen. Und alle sprechen von Integration. Ich glaube, die Musik ist der beste Hebel, um Integration auch zu leben.
Im Programm ist das in dem Jahr, wenn ich nichts übersehen habe, noch nicht ganz so stark. Aber die Beteiligung der Menschen soll es auf jeden Fall sein. Spüren Sie bei Ihrem Publikum, um mal ganz klar zu fragen, bei den Menschen in Schleswig-Holstein vielleicht auch diese Ängste, die momentan auch Europa erschüttern, sehr stark?
Ja, das ist, glaube ich, überall, nicht nur in Deutschland, in ganz Europa, auf der ganzen Welt ist das im Moment der Fall. Ich muss aber gestehen, dass ich außerordentlich glücklich bin, im Norden zu leben, in einem Bundesland, das sich sehr eindeutig bekannt hat, auch zu der Verantwortung, und man sehr offensiv auch mit der Flüchtlingsfrage umgegangen ist und auch jetzt sagt, dass eine Rückführung nach Afghanistan nicht zu verantworten ist, denn die Perspektiven dort sind für uns hier so undurchsichtig, dass wir, glaube ich, niemanden in den fast sicheren Tod zurückschicken sollten. Mhm. Und da tut das Land eine ganze Menge. Ich glaube auch, dass in Schleswig-Holstein von Anfang an auch die Probleme, die entstehen, wenn viele Fremde auf einmal zu uns kommen, die wurden angesprochen und man hat viel getan, um auch gerade in Sportvereinen die Menschen zu integrieren und ein Miteinander, so schwierig das an vielen Stellen ist, auch zu leben. Und Sie sprechen das richtig an. Wir sind ein Festival, das, was es in diesem Bereich tut, nicht in der Öffentlichkeit tut. Also wir machen es nicht, um zu zeigen, wir sind dort auch tätig, sondern das sind dann Projekte, die wir im Stillen machen, um zu wirken. Denn auch wir wollen es nicht als ein Alibi empfinden, dass wir jetzt auch etwas tun müssen, sondern wir möchten auch die Kinder und die Jugendlichen da vor der Öffentlichkeit so ein bisschen schützen.
Sondern Begegnungen da zu schaffen, wo sie eben auch dann Ängste wegnehmen können, weil meistens ist es ja dann so, dass Ängste verschwinden, wenn man die Menschen trifft.
Ja, und vielen ist es gar nicht so wichtig, jetzt vor Publikum aufzutreten. Ja. Gerade traumatisierte Menschen, die haben viel mehr davon, wenn sie im kleineren Kreis Musik gemeinsam machen können. Und da können wir auch selbst noch viel mehr tun. Aber das ist nicht so sehr Teil des Programms, das in die Öffentlichkeit gelangt, sondern unsere Arbeit im Verborgenen.
Mhm. Ganz öffentlich wird das Eröffnungskonzert sein am 1. Juli, dann wieder in Lübeck in der MUG mit Hélène Grimaud. Ein berühmtes Klavierkonzert, Musik von Maurice Ravel, das Klavierkonzert in G-Dur. Das wurde uraufgeführt 1932 mit Ravel selbst am Pult und Marguerite Long, eine Pianistin, die ihn sehr geschätzt hat in seiner Musik. Jetzt mit Hélène Grimaud. Was für ein Verhältnis haben Sie denn zu der Pianistin?
Auch wir kennen uns jetzt auch schon viele Jahre und sie ist eine zauberhafte Person. Sie ist hochintelligent. Es ist für mich ein wahnsinniges Vergnügen und bereichernd, mit ihr zusammenzusitzen und über zukünftige Pläne zu sprechen. Und sie ist die ideale Interpretin für diese französische Musik. Und wir sind glücklich, dass sie gemeinsam mit dem NDR Elbphilharmonieorchester und Thomas Hengelbrock das Festival eröffnet.
Haben Sie Angst gehabt, dass es nicht klappen könnte mit der MUG?
Ja, natürlich. Also nach den Erfahrungen mit der Elbphilharmonie ist man, wenn man Konzertsaal und Baustelle hört, doch nun ein bisschen vorsichtig und alarmiert. Aber im April wird der große Saal der Halle wieder eröffnet und wir sind glücklich, im Sommer dann auch sie vollständig nutzen zu können.
Hélène Grimaud mit dem Baltimore Symphony Orchestra und David Zinman haben wir hier gehört. Maurice Ravels Klavierkonzert in G-Dur, der dritte Satz. Ein Wunsch auch von Christian Kuhnt, dem Chef, dem Intendant des SHMF, in diesem Jahr mit dem Komponistenschwerpunkt Maurice Ravel. Da wird es Spannendes zu entdecken geben, aber nicht nur das. Sie haben ja auch noch viele, viele Reihen eingezogen und eine davon heißt Lustern. Das ist Plattdeutsch. Wie sind Sie denn auf diesen Begriff gekommen? Die Übersetzung überlasse ich auch Ihnen, obwohl ich geguckt habe.
Also ich komme ursprünglich aus Mainz und bin 1990 nach Norddeutschland gezogen und kann kein Plattdeutsch, um das mal vorher schon klarzustellen. Habe aber lange bevor ich die Intendanz übernommen habe beim Schleswig-Holstein Musikfestival, habe ich mal so ein bisschen gestöbert und ich wollte gerne mehr Norddeutschland-Bezüge. Denn auch die Komponisten-Retrospektiven sollen alle etwas mit Norddeutschland zu tun haben. Ich habe das vorhin angesprochen, Maurice Ravel hat in Hamburg gespielt 1926, was keiner weiß. Also das ist vollkommen unbekannt, dieses Konzert. Und so haben wir in den letzten Jahren Axel Prahl eingeladen, der jetzt auch wiederkommt und der in Neustadt groß geworden ist. Und Anna Depenbusch kommt zurück, eine wunderbare Hamburgerin, die man in Amerika würde man sie Singer-Songwriter nennen. In Deutschland haben wir gar kein richtiges Wort dafür. Und Notel Brass kommen zurück, eine Bläserformation aus Österreich, die jetzt auch nicht in die Kategorie Klassik hineinpasst. Das ist unsere Spielwiese. Lustern steht für Lauschen und ist als Wort für mich einfach auch schon Klang.
Mhm. Ist auch ein bisschen Heimatanbindung und Entdeckung nochmal. Also da geht man zurück an die so die Entdeckungsidee, ne?
Ja, und ich bin da auch ganz ehrlich, wir erreichen auf die Art und Weise, jetzt auch mit Roger Hodgson, dem Sänger von Supertramp, erreichen wir ein ganz anderes Publikum. Und wenn man über solche Künstler dann in den Erstkontakt mit dem Festival gerät und dann irgendwann mal sagt, ich höre mir auch ein Streichquartett in Altenhof an, dann ist viel gewonnen. Ich glaube, diese Leichtigkeit, die tut uns auch sehr gut.
Das SHMF-Orchester, das ist noch ein wichtiger Termin in diesem Jahr, feiert seinen 30. Geburtstag, 30 Jahre Jubiläum. Was haben Sie sich dafür ausgedacht?
Also ist es ja nach wie vor ein Wunder gewesen, dass Leonard Bernstein aus Amerika kam, um in Salzau noch hinter Kiel ein Festivalorchester zu gründen. Das besteht nach wie vor aus 120 Musikern aus 25 Nationen, bei dem ganz wichtig ist, auf der einen Seite absolute musikalische Spitzenleistung und gleichzeitig die völkerverbindende Kraft, die ja heute wichtiger denn je ist, auch zu nutzen. Und es ist für uns ein unglaubliches Glück, dieses Orchester jedes Jahr neu zusammenzustellen. Und in diesem Jahr haben wir verschiedene Projekte mit Michael Sanderling und Ton Koopmann, Christoph Eschenbach natürlich. Und Christoph Eschenbach, der auch Principal Conductor dieses Orchesters ist, wird Massiens Turangalila Suite als Geburtstagsgeschenk präsentieren, auch in der Karlshütte in Büdelsdorf, dieser ehemaligen Eisengießerei.
Das wird aber schon, das ist auch ein Stück aus dem 20. Jahrhundert. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, ein bisschen mehr mutiges Programm auch wagen, ein bisschen mehr zeitgenössische Musik auch mit reinbringen.
Das ist natürlich für uns auch eine selbstverständliche Pflicht. Und Massillon hat ein Buch über Ravel geschrieben. Also da haben wir auch wieder diese Bezüge. Und das ist das, was uns Spaß macht. Nicht nur auf diesen einen Komponisten zu schauen, auch auf das, was war davor, was hat sich daraus entwickelt, und das macht viel Freude. Und das Festival ist ja nach wie vor geprägt auch von seinem Publikum, das uns auf eine wunderbare Art und Weise auch folgt, eben auch hin zu Massillon, was möglicherweise auch daran liegt, dass wir getragen werden von einem Verein, in dem mittlerweile über 4000 Mitglieder engagiert sind und 270 ehrenamtlich Tätige, die unsere, ja, sagen wir, unsere Menschen vor Ort sind, die die Künstler auf eine sehr liebevolle Art und Weise betreuen und die alle auch immer wieder erden und uns kluge Ratgeber sind.
Das entlastet natürlich auch ein ganz kleines bisschen den Festival-Etat.
Ja, es ist also auch anders gar nicht denkbar, denn wir haben einen Sitz in Lübeck, und 107 Orte in 8 Wochen zu bespielen, geht nur mit einem starken Team, und da spielen diese ehrenamtlich Tätigen, die wir Beiräte nennen, eine ganz wesentliche Rolle.
Es wird auch den Hindemith-Preis geben, in diesem Fall vielleicht noch, wir haben noch ein ganz klein bisschen Zeit, noch ein Wort zu dem diesjährigen Preisträger.
Ja, ein Vorschlag von Christoph Eschenbach, Sami Musa, der auch viel schon mit Kent Nagano, den man ja in Hamburg bestens kennt, zusammengearbeitet hat. Ein kanadischer Komponist, der ähnlich wie Ravel kein Vielschreiber ist. Also es gibt noch gar nicht so sehr viel von Sami Musa, aber auch da ist jedes Werk von absoluter, höchster Qualität, und er ist ein würdiger Preisträger, und da gehen wir auch in diesen neuen, für uns neuen Raum in der Karlshütte, werden im Rahmen der zeitgenössischen Musik diesen Preis verleihen. Und wir sind ganz glücklich, dass Christoph Eschenbach auch die Laudatio auf Sami Musa halten wird.
Boah, das steht viel im Raum. Ich frage Sie jetzt nicht, was Sie empfehlen würden, welches Konzert wir auf keinen Fall verpassen dürfen, denn ich glaube, da kann man gar keinen Highlight in dem Fall nennen. Das muss jeder ein bisschen selber rausfinden und entdecken.
Das ist die liebste Frage, die ich manchmal gestellt bekomme: Was ist denn mein persönliches Highlight? Und ich sage immer, wir haben 193 Highlights. Wären sie keine Highlights, wären sie nicht im Programm des Schleswig-Holstein Musikfestivals.
Vielen Dank, dass Sie das zum Schluss auch noch gesagt haben. Christian Kuhnt, Intendant des Schleswig-Holstein Musikfestivals, war heute unser Gast in Klassik à la carte. Am 1. Juli beginnt das Festival, das in diesem Jahr der Musik von Maurice Ravel gilt. Avi Avital wird das Künstlerporträt gestalten. Schön, dass Sie da waren. Vielen Dank und viel Erfolg fürs Festival. Mein Name ist Petra Ries und Ihnen noch einen schönen Nachmittag.
NDR Kultur. Hören und genießen.
Aus rechtlichen Gründen konnten wir Ihnen nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.